Ja, himmlischer Vater, lieber Jesus Christus, wir wollen dich loben und preisen, das haben wir mit Lieder heute Morgen gemacht. Wir wollen auch den Gottesdienst dir anbefehlen heute Morgen, Herr. Ich danke dir, dass wir uns da versammeln in deinem Namen, dass wir das in Freiheit machen dürfen, dass wir keine Angst mehr haben, dass wir nicht verfolgt werden. Ich danke dir auch, dass du in allen anderen Gemeinden möchtest sein, wo dein Wort heute Morgen auch predigt wird, verkündet wird. Ganz besonders auch bei unseren Geschwistern, die nicht da sein können, die krank sind. Aber auch unsere verfolgten Geschwister im Ausland, in den muslimischen Ländern, Nordkorea und ein Haufen Länder noch, die dich einfach nicht anbeten dürfen, so öffentlich, wie wir das Vorrecht haben. Danke, möchtest du auch dort sein. Segne du den heutigen Morgen, rette du zu jedem Einzelnen heute, mach du unsere Ohren, unsere Augen und unsere Herzen auf. Danke dir vielmals. Amen. Danke euch vielmals. Wie schon eingangs gesagt, wir wollen uns auf eine kleine Reise machen durch die Bibel, wie Gott die Mitte sieht. Und wenn ich in einem Bibelprogramm, das ist heute so praktisch, nach dem Wort Mitte suche, nach dem Hauptwort Mitte, dann kommt das bereits auf den ersten zwei, drei Seiten von der Bibel vor, nämlich in 1. Mose 2. Und wer eine Bibel dabei hat, der schlägt doch gerade mal auf 1. Mose 2, die Verse 7 bis 9, wenn wir miteinander lesen. Da heißt es: Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Weiter lesen wir dann in den Versen 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Wir sehen also da in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott den Mensch geschaffen hat und ihn in Garten Eden gesetzt hat. Rundum sind Bäume gewachsen und in der Mitte vom Garten ist der Baum vom Leben gewesen. Dann gibt es auch noch den Baum von der Erkenntnis vom Guten und Bösen. Genauer werden die Bäume nicht unbedingt beschrieben, außer dass Gott sagt, dass der Mensch von allen Bäumen vom Garten darf essen, aber vom Baum, von der Erkenntnis vom Guten und Bösen nicht. Weil darum müsste er sterben. Wir lesen auch, dass Gott das gesehen hat, alles, was er gemacht hat, und er sagt: Und siehe, es war sehr gut. Alles ist also sehr gut gewesen. Alles hat seine Ordnung gehabt, alles war in Ordnung gewesen und Gott ist Ordnung. Ich habe hier aus der Elberfelder Bibel vorgelesen. Sie gilt neben der Schlachterbibel als die wortgetreuste Bibelübersetzung. Ich weiss nicht, ob jemand eine andere Bibel hat und darin vorgelesen, zum Beispiel Hoffnung für alle. Wenn ihr da drin gelesen habt, während er mich vorgelesen hat, dann sind er jetzt vielleicht ein bisschen verwirrt. Ich lese vor aus der Hoffnung für alle. Viele prachtvolle Bäume ließ er im Garten wachsen. Ihre Früchte sahen köstlich aus und schmeckten gut. In der Mitte des Gartens standen zwei Bäume. Der Baum, dessen Frucht Leben schenkt, und der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. Hä? Werdet ihr jetzt vielleicht denken, da steht ja etwas anderes. Die mich gut kennen, wissen, dass ich meine Elberfelder Bibel liebe, weil sie eben so wortgetreu ist. Und genau, zwei Bäume in der Mitte, das kann doch gar nicht sein. Es kann doch nur ein Baum in der Mitte sein. Dazu zur Veranschaulichung einen kleinen Filmausschnitt aus einem älteren Robin Hood-Film. Die Älteren von uns werden den vielleicht kennen, mit dem Errol Flynn. Der hat so ein grünes Käppli angehabt und ist durch die Wälder von Sherwood Forest gegangen. Ich habe nicht einen besseren Ausschnitt gefunden. Die Qualität ist heute allzu, man vielleicht das Licht ein bisschen abdrehen dann. Und der Errol Flynn, also der Robin Hood, hat ihm viel schon geschossen, aber das, was nachher kommt, ist eigentlich das Wichtige. Was ist da geschehen? Der Robin Hood, der eigentlich das Gute verkörpert, hat ihm viel geschossen und er hat die Mitte vom Ziel getroffen. Sein Gegner oder sein Widersacher, der das Böse verkörpert, hat den Pfeil von Robin Hood in zwei gespalten und hat dann die Mitte getroffen. Meine Frage jetzt an euch, welcher Pfeil ist genau in der Mitte? Der böse Pfeil oder das gute Pfeil? Oder der gute Pfeil? Ich denke, ihr werdet einverstanden sein mit mir, dass der böse Pfeil jetzt in der Mitte ist. Lesen wir weiter in der Bibel, was dann passiert ist. 1. Mose 3,1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keinesfalls werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werdet und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Eva hat also gesagt, vom Baum in der Mitte vom Garten dürfen sie nicht essen, aber von allen anderen schon. Also ihrem Denken hat es eine Verschiebung gegeben. Für sie ist der verbotene Baum im Mittelpunkt getreten. Also der gute Pfeil, wo eigentlich Gott ins Ziel gesetzt hat, in den Mittelpunkt gestellt hat, der Baum vom Leben ist plötzlich durch den Baum von der Erkenntnis, von höherer Erkenntnis ersetzt worden. Das ist plötzlich zentral geworden. Der Baum vom Leben, der weist uns ja heilsgeschichtlich auf Jesus Christus ein, wo das Leben selber ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also der Herr Jesus soll zentral sein, er soll in der Mitte sein. Das Thema beginnt also schon im ersten Buch der Bibel. Aber im Denken von Eva hat der Wunsch nach höherer Erkenntnis einen derartigen Stellenwert bekommen, dass das plötzlich in die Mitte gerückt ist. Und da sehen wir auch den Ursprung von allem Leid und von allem Bösen, von der ganzen Katastrophe. Die listige Schlange, die der Teufel, der Widersacher, der böse Pfeil verkörpert, der hat den Sinn von der Eva verwirrt. Die Versuchung war so gross, der Baum war so eine Lust für die Augen, der Baum war so begehrenswert. Sie haben davon gegessen. Gott hat den Menschen alles erlaubt, bis auf ein Verbot. Und genau das haben sie missachtet, weil die Versuchung so gross war. Ich weiss nicht, ob ihr das auch schon gesehen haben, da im unteren Stock, wenn man die Treppe durchabgeht und dort rechts um die Ecke, hat es vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen einen Zettel drauf gehabt und dort ist gestanden: Momentan kein Zutritt. Oder so ähnlich. Und ich habe nicht gewusst, warum das dort gestanden ist, aber mich hat es einfach wundern genommen, wer hat die Türen trotzdem aufgemacht. müsst ihr nicht beantworten, aber ich musste einfach schmunzeln. Ja, ein Verbot in diesem Haus und genau dort ist eine Versuchung so gross. Aber eben zurück zu dem Verbot Gottes, wo der Mensch missachtet hat. Das nennen wir Erbsünde. Und als Volk haben Adam und Eva den sofortigen geistlichen Tod erlitten. Sie sind getrennt worden von Gott und später auch der liebliche Tod. Und der liebliche Tod, der gilt natürlich für alle Menschen. Es heisst nämlich in Römer 5, 12, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Gott hat im Garten Eden mitten unter den Menschen gelebt. Der Heilige Geist hat über das Wasser geschwebt. Der dreieinige Gott hat Gemeinschaft gehabt mit den Menschen. Es hat Ordnung geherrscht. Aber durch die Sünde werden alle Menschen von Gott getrennt. Die Ordnung ist zerbrochen. Aber Gott sucht immer wieder Gemeinschaft mit den Menschen. Durch seine Gnade ruft er immer wieder sein Volk auf, umzukehren. Sagt das in den Büchern Mose, in den Propheten und ganz besonders natürlich im Neuen Testament. Schauen wir uns aber mal das Alte Testament an. Im zweiten Buch Mose lesen wir von der Befreiung vom Volk Israel aus Ägypten. Wir lesen von der Gesetzgebung von Gott, von den Zehn Geboten, von der Wüstenwanderung. Im dritten Buch Mose lesen wir von den vielen Opfern, die dargebracht werden mussten, damit die Menschen ein bisschen dem heiligen Gott Jahwe sich nähern dürfen. Wir lesen auch vom Dienst der Priester aus dem Stamm Levi an der Stiftshütte. Gott Jahwe hat gesagt, er will mitten unter seinem Volk leben. Bei Tag würde sein Volk mit einer Wolkensäule durch die Wüste führen, am Abend in der Nacht mit einer Feuersäule. Und wo das Volk gelagert hat, da hat Gott Jahwe mitten unter ihnen gewohnt. Es hat ganz eine genaue Ordnung gegeben, wo das welcher Stamm ihr eigenes Lager aufstellen musste. Und auch da sehen wir wieder, wir haben einen Gott von der Ordnung. Wo ist echt das Allerheiligste gewesen von Gott? Irgendwo am Rand aussen? Nein, es war mitten unter dem Volk gewesen. Gott hat also Begegnung gesucht mit seinem Volk. Trotz der Sünde hat er immer wieder Gemeinschaft gesucht. Durch die Opfer, die für das Volk Sühnung erwirken sollen, konnten sie sich dem heiligen Gott ein bisschen nähern. Aber sie nicht dürfen nicht in die Stiftshütte rein. Das war nur der Priester vorbehalten. Und einmal im Jahr hat sogar der Heiligpriester nur einmal im Jahr ins Allerheiligste dürfen rein. Und wo hat das Volk ihre Opfer müssen darbringen? Wie schon gesagt, am Eingang zur Stiftshütte, die gegen Osten gerichtet war. Die Priester mussten auch gegen Osten zum Beispiel das Blut der Stier sprengen. In die Richtung, also, wo Gott den Menschen aus der Gemeinschaft verstoßen hat, dort lässt er auch die Menschen wieder ein zu sich. Gottes Plan war es von Anfang an, die Hindernisse dieser Sünde aus dem Weg zu schaffen. Im Neuen Testament offenbart sich dann Gott in Jesus. Jesus sagt in Johannes 14, 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Ich bin das Leben, oder mit anderen Worten, ich bin der Baum des Lebens. Jesus will also im Zentrum sein von unserem Leben. Er will die Mitte sein. Er sucht Beziehung zum Mensch. Er lässt uns dazu ein, eine Beziehung mit ihm zu haben. Aber wie geht das? Wir sind doch getrennt von Gott. Unsere Sünde trennt uns von Gott. Wie sollen wir da eine Beziehung führen können? Jesus ist die Antwort. Jesus, Gottes Sohn, als Mensch auf die Erde gekommen, völlig sündlos gelebt. Er ist stellvertretend für uns am Kreuz gestorben und hat alle Sünden auf sich genommen. Wie die Menschen im Alten Testament vor der Stiftshütte die Opfer müssen darbringen, sagen das Geissen, Tauben, Lämmer, so hat Jesus als Opferlamm für uns Sünder am Kreuz getragen. Ein für alle Mal. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Mensch, der seiner Sündhaftigkeit bewusst ist und das Angebot vom stellvertretenden Tod in Anspruch nimmt, erfahrt die sogenannte Wiedergeburt. Jesus kommt in unser Leben. Jesus wohnt dann mitten unter uns. Es heisst im Neuen Testament auch, dass wir der Tempel sind. Oder mit anderen Worten, wir sind die Stiftshütte, wo Gott drin lebt. So dürfen wir wieder Gemeinschaft mit dem Gott Jahwe haben und haben das ewige Leben wieder, weil Jesus hat den Tod überwunden. Wer in der Bibelgruppe über den Kolosserbrief mit dem Jürg Kassu dabei war, der wird jetzt wissen, was kommt oder das, was kommt, schon kennen. Und an dieser Stelle möchte ich wirklich auch auffordern, kommen wir doch auch in die Bibelstunde, dass wir gemeinsam die Bibel können erkunden und erforschen, Gottes Wort studieren. Da hat es so viel Schätze drin und es lohnt sich wirklich. In Kolosser 1,20, da heißt es nämlich, durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Das Wort versöhnen, das heißt im griechischen Urtext apokatalassein. Ich hoffe, ich spreche das so richtig aus. Aber was das ganz genau übersetzt bedeutet, nämlich reparieren oder ein bisschen deutlicher, etwas wieder in die gehörige Ordnung bringen. Erinnern wir uns, was vor dem Sündenfall war. Es hat Ordnung geherrscht. Alles war sehr gut. Dann ist das Chaos ausgebrochen. Das Tohu wa Bohu, wie es im hebräischen Urtext heisst. Der Mensch hat sein eigenes Leben gelebt, nach seinem Willen getrennt von Gott. Aber durch den Tod von Jesus ist die Ordnung für jeden einzelnen Mensch wiederhergestellt, der das in Anspruch nimmt. Jesus lebt in uns durch den Heiligen Geist. Mitten unter uns. Und Jesus will uns zu einem heiligen Leben verändern. Jesus will uns führen. Und wir sollen uns auf ihn konzentrieren und nicht mehr auf uns selber. Wenn wir einmal ganz kurz zurückschauen, was beim Sündenfall passiert ist. Jesus als Sinnbild vom Baum vom Leben war in der Mitte. Satan hat Eva verwirrt. Sie hat auf die Schlange gehört, anstatt auf das, was Gott gesagt hat. Plötzlich ist der Baum vom Leben zur Seite gerückt und der Baum von der Kenntnis vom Guten und Bösen in die Mitte. Genau das lesen wir in 1. Mose 3. Der Blick von Adam und Eva ist weg von Jesus und hin zu Satan. Und statt auf Gottes Wort zu hören, haben sie auf Satans Stimme gehört. Können wir das auch auf unser christliches Gemeindeleben übertragen? Ist das auch in unserem persönlichen Leben so? Vielleicht nicht bewusst, aber vielleicht doch auch, weil wir Gottes Wort zu wenig kennen. Verstehe mich da auch nicht falsch. Ich will jetzt zum Beispiel die Hoffnung für alle Bibeln nicht schlecht machen. Immerhin ist es auch eine Bibel und Gottes Wort nicht so genau übersetzt und auch eine Interpretation. Aber eben, dass zwei Bäume genau in der Mitte sein können, das macht es irgendwie ein bisschen schwammig in meinen Augen. Und übertreibt heisst das für mich, dass im heutigen christlichen Leben vieles Platz hat. Es wird verharmlost, es wird vermischt. Gut und Böse überschneiden sich irgendwie. Ja, der Gute und Schlechte Pfeil. Es gibt vieles, es ist so eine Grauzone. Alles hat irgendwie Platz. Wir sollen ja auch tolerant sein. Schließlich leben wir ja in der Freiheit durch Jesus. Ich möchte hier ein paar Beispiele erwähnen. Einige davon kommen euch sicher bekannt vor und machen euch Gedanken, was wohl Gott tatsächlich darüber denkt. Und vielleicht müsst ihr auch in eurem persönlichen Leben etwas verändern. Vielleicht wollt ihr das gerade heute festmachen, die Veränderung. Es gibt die Möglichkeit, dort hinten am Kreuz, nach dem Gottesdienst oder nach der Predigt, kann man da hinten beten, kann man das festmachen mit Gott, das aussprechen. Aber ein paar Beispiele. In der Welt ist es ja heute völlig normal, aber ich höre es auch immer wieder von Christen, die unverheiratet zusammenleben und sogar eine sexuelle Beziehung haben. Lassen sie sich von der Schlange verführen und reden sich ein, das ist ja okay. Das macht ja jeder, das ist ja so in der heutigen Kultur. Also wieder so in das Schwammige. Oder kennen sie einfach Gottes Wort zu wenig genau und seine Gedanken? Wenn man das Buch Jesaja zum Beispiel liest, dann sieht man dort auf verschiedene Arten, wie Gott Israel wiederherstellen wird. Und er beschreibt Israel wie ein Schmuckstück für den Herr. Er vergleicht das auch mit Brut und Bräutigam. Übertreibt heisst das, Jesus ist der Bräutigam und wir Gläubigen, die Gemeinde, ist Brut. Wenn man dann Jesaja 62, 5 liest, wo es heisst, der junge Mann heiratet eine Jungfrau, dann ist doch ziemlich klar, was damit ausgedrückt wird, dass eine sexuelle Beziehung einfach in die Ehe gehört und nicht vorher. Als Gott den Bund mit Noah geschlossen hat, hat er als Zeichen den Regenbogen in die Wolken gesetzt. Schwule, Lesben und Transgender-Organisationen haben genau das Bild genommen, respektive die Farbe genommen, für sich in Anspruch. Und wir sehen auch da, wie der Satan einfach versucht zu vermischen und verwirren will. Und es gelingt ihm sogar. Heute gibt es sogar freikirchliche oder freikirchennahe Gemeinden, die speziell für diese Gruppe Menschen geschaffen worden sind. Verstehe mich nicht falsch. Das ist eine Sünde wie etwas anderes auch, wie eine Lüge. Und wenn jemand, der jetzt zum Beispiel in diese Gruppe reingehören würde, zu unserer Gemeinde reinkommt, dann nehmen wir natürlich genau gleich auf. Wir begegnen ihn mit Liebe. Es ist eine Sünde wie jedes andere auch. Nicht, dass man sie ausgrenzt wegen dem. Vielleicht denkt ihr jetzt, ja, typisch Christ, typisch Kirche, immer diese zwei Beispiele. Das sind die Sichtbaren. Es gibt einen Haufen unsichtbare Beispiele auch. Ja, durch den Sündenfall ist Gott weggerückt, weg von der Mitte. Neid, Eifersucht, unersättliche Gier, das Hungern nach mehr ist in die Mitte gerückt. Der Teufel war vielleicht auch neidisch auf Gott. Ich weiß es nicht, kann sein. Er hat sich in die Mitte stellen und hat Eva verwirrt. Vielleicht ist jemand von euch auch eifersüchtig, neidisch auf den Nachbarn. Oder vielleicht auch auf einen Arbeitskollegen, der für die genau gleiche Arbeit einfach mehr verdient. Wo stellst du deine Sehnsucht? Was ist in deiner Mitte? Du selber? Dreht sich alles um dich? Muss es dir gut gehen? Hauptsache stimmt für dich? Oder ist Jesus in der Mitte? Was ist für dich wichtig? Wie stillst du deinen Hunger? Mit dem Wort Gottes, mit der Beziehungspflege im Gebet, mit Gemeindeaktivitäten oder mit Sport, Fernseh-, Netflix-Serien, Ausgang bis am frühen Morgen, dass es einfach nicht mehr langt, um am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Internetsucht, Pornografie, Online-Spiele. Andere zeitraubende Tätigkeiten, die nur dir etwas bringen aber dich von deinem Partner und Partnerin und insbesondere von Gott einfach für lange Zeit trennt. Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten, sagt Jesus. Oder nimmst du es mit der Steuererklärung nicht so genau? Vom Büro ein paar Kugelschreiber mitgenommen oder Fotokopien privat gemacht, aber ich zugeben, habe ich auch schon gemacht. Wenn du in einer Ehe bist, ist der Herr ein Teil von dir. Die Ehe besteht aus zwei eigenwilligen und eigenständigen Menschen. Die beiden E's, links und rechts vom Wort, in der Mitte ein H, ist der Herr eure Mitte oder lebt ihr euer eigenes Leben? Könnt ihr in der Ehe miteinander beten? Versucht es, es ist ein Segen für die Ehe und vor allem schützt es auch vor Angriff, vor dem Teufel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Dann gibt es so die Handzeichen aus der Rockmusik, ich mache es nicht, aber es geht darum, den Kleinfinger und den Zeigefinger aufzuheben. Das ist ein Zeichen für die Teufelsanbetung. Das sollte die Hörner symbolisieren. Machen wir dort einfach mit? Oder wünschen wir auch jemandem toi, 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 wenn er irgendwo eine Prüfung ablegen muss? Christen praktizieren zum Beispiel auch Yoga und andere fernöstliche Meditationsübungen und Praktiken. In amerikanischen christlichen Gemeinden werden die Kurse sogar angeboten. Das ist ein mega Renner dort. Beim Yoga geht es darum, dass man eben mit Gott in Kontakt treten. Dabei soll man aber zur Erkenntnis kommen, dass jeder, der Yoga praktiziert, selber Gott ist. Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, dass Yoga den Ursprung in Indien, Tibet, China hat. Yoga hat nie zum Beispiel Gesundheitsförderung zum Ziel gehabt, sondern immer die Erlangung von der Göttlichkeit. Denkt man da nicht unweigerlich an 1. Mose 3 und die Schlange, die zum Mensch sagt, ihr werdet sein wie Gott. Ihr kennt sicher all die Geschichte von Kain und Abel, der erste Mord in der Bibel. Kain hat seinen Bruder Abel umgebracht und Gott hat Kain zur Rede gestellt. Und in 1. Mose 4,16 heißt es dann, so ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Nod, östlich von Eden. Das Land Nod, das heißt Land der Heimatlosigkeit. Also getrennt von Gott, heimatlos, weit weg von Gott, nach Osten geflüchtet. Ist das nicht irgendwie bezeichnend, dass all die Praktiken wie Yoga oder andere Religionen wie Hinduismus, Buddhismus, Shintoismus, Islam, dass die alle im Osten, respektive im fernen Osten, entstanden sind, weit weg von der ursprünglichen Mitte. Die Religionen und ihre Praktiken haben nichts anderes zur Absicht, als die Menschen weiter weg von Gott zu entfernen. Dabei muss man sich überlegen, wenn man all diese Sachen macht, mache ich das aus Liebe zu Gott? Wird Gott dadurch geehrt? Was würde Jesus sagen? Würde er mitmachen bei all dem? Bringt das dich näher zu Gott oder weiter weg? Wir müssen den Baum vom Leben, den guten Pfeil, wieder in den Mittelpunkt stellen. Und den bösen Pfeil, den Baum von der Erkenntnis, vom Guten und Bösen, wieder entfernen. Unser Gott Jahwe will der Mittelpunkt der Menschen sein. Er ist das Ziel, alles andere ist Zielverfehlung. Nicht umsonst wird auch der Staat Israel, respektive Jerusalem, als Mittelpunkt der Erde bezeichnet. Ezekiel 5,5 und 38,12. Tatsächlich ist Israel auch der Schnittpunkt von drei Kontinenten. So spricht der Herr, das ist Jerusalem, mitten unter die Nationen habe ich es gesetzt und Länder rings um es her. Und in der Mitte der Welt ist auch der Tempel erbaut worden. Und wo er fertiggestellt worden ist, da heißt es, da zog die Herrlichkeit Gottes Israels von Osten her ein und die Erde leuchtete von seiner Herrlichkeit. Gott seid schon da, kommt zu mir. Und im Neuen Testament offenbart sich Gott in Jesus und Jesus sagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Jesus ist der Baum vom Leben, derjenige, der dir Ruhe gibt, nicht irgendwelche fernöstliche Meditationspraktiken. Er sagt über sich selber in Johannes 14,6, ich bin das Leben. Von Jesus bekommen wir alles, was wir benötigen. Auf uns sollen wir ihn fokussieren. Dazu noch ein Bild. Der Baum, der heisst Joshua Tree. Joshua ist der hebräische Name für, ja, eben Jeshua oder eben Jesus. Der Baum, der wächst nur im Südwesten von den USA, in der kalifornischen Wüste Mojave und in den angrenzenden Staaten. Überkommen hat der Baum seinen Namen von mormonischen Siedlern. Und die einzigartige Form von dem Baum, er hat sie eben erinnert an eine biblische Geschichte aus dem Buch Josua, wo er eben seine Hände zum Himmel, zum Gebet emporgehebt hat. So ähnlich wie unsere Säulen da, das erinnert doch einige auch an so Hände. Und wenn man das einfach verlängern würde, das erinnert doch einmal das. Was ist so speziell an dem Baum, an dem Joshua Tree? Er trägt den Namen Baum des Lebens. Und wieso? Weil sämtliche Tiere im Joshua Nationalpark von dem Baum leben. Entweder wohnen sie drin, suchen Schutz, essen davon, egal was. Er spendet das Leben für die Tiere. Und so will auch unser Baum vom Leben, Jesus, uns das Leben schenken und alles, was wir brauchen. Als Wichtigstes, er stellt die Ordnung zu Gott wieder her, schenkt uns ewiges Leben, weil er für uns gestorben ist, hat alle Sünden auf sich genommen, am Kreuz gestorben und am dritten Tag auferstanden. Dann noch ein weiteres Detail. Wie gesagt, der Mensch ist gegen Osten aus dem Paradies vertrieben worden. Der Eingang von der Stiftshütte hat sich im Osten befunden. Nach dem Tempelbau ist die Herrlichkeit von Gott von Osten her eingezogen. Am Palmsonntag ist Jesus von Osten durch das sogenannte Goldene Tor nach Jerusalem eingezogen. Der Ort Golgatha, wo Jesus gekreuzigt worden ist, ist nicht klar lokalisierbar. Ich denke aber, dass der ebenfalls im Osten hat müssen sein. Dort, wo man auch die Opfer dargebracht hat von der Stiftshütte. Und er ist als Lamm Gottes gestorben. Nach seiner Auferstehung am dritten Tag hat sich Jesus während 40 Tagen über 500 Menschen gezeigt. Dann hat er Jerusalem gegen Osten zum Ölberg verlassen, wo er dann in den Himmel gefahren ist. Ironischerweise, das Tor ist durch die Muslime während dem Osmanischen Reich im 16. Jahrhundert zugemauert worden. Herr Jesus Christus wird in Zukunft wiederkommen. Und das heisst, er wird den gleichen Weg wiederkommen. Also wieder über den Ölberg. Er wird durch den Osten auf Jerusalem hineinkommen. Und die Muslime haben das Tor dort zugemauert. Als ob das irgendein Hindernis sein sollte, dass Jesus wieder wird kommen. Für unseren allmächtigen Gott. Jesus ist der Anfang und das Ende. Jesus ist ganz am Anfang dabei, im ersten Kapitel der Bibel. Er war in der Mitte des Gartens. Er will jetzt in unserem irdischen Leben in unserer Mitte sein. Er wird auch in Zukunft unsere Mitte sein. Der Baum vom Leben, der kommt wiederum ganz am Schluss, im letzten Kapitel der Bibel vor, nämlich in Offenbarung 22, 14. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Das Waschen der Kleider ist ein Bild für die Reinigung durch das Blut von Jesus Christus. Das gibt Anrecht am Baum vom Leben. Das heisst, dass man zu Jesus, zu Gott gehört. Das gibt Anrecht auf die Gottesstadt, am himmlischen Jerusalem, am ewigen Heil, am Paradies. Was haben wir doch für eine Zuversicht. Amen.